So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elefant, Tiger und Co., der Podcast. Und man merkt es vielleicht an dem besonderen Klang im Hintergrund. Da ist gar kein Zirpen oder Geräuschpegel aus Gondwanaland oder irgendeiner anderen Stelle im Zoo Leipzig. Nein, wir sind hier im Büro und das hat seinen Grund. Es geht zwar natürlich auch heute wieder ums Tier, aber hier mehr so um seine Behausung, und zwar nicht die natürliche, sondern die natürlich nachempfundene. Ich mache hier einen großen Überbau. Es geht uns um den Zoo der Zukunft, 25 Jahre Masterplan. Und natürlich kann uns dazu vor allem Jörg Junold am besten was erzählen, weil auch der Zoo der Zukunft hat inzwischen eine Geschichte. Und die ist es natürlich immer wieder wert, die zu erzählen. Herr Junold, herzlich willkommen hier in einer neuen Folge des Podcasts.
Ja, hallo.
Herr Junold, wir haben ja damals, auch wo es schon mal um Ihren persönlichen Werdegang ging hier im Podcast, auch den Zoo der Zukunft natürlich angesprochen. Trotzdem, das ist so ein Projekt, das immer weitergeht, das immer noch tatsächlich auch Zukunft mit ist. Wie sind Sie denn bisher zufrieden mit den 25 Jahren?
Ich bin sehr zufrieden. Also die 25 Jahre gehören zu meinen erfülltesten Jahren, die ich überhaupt in meinem Leben hatte. Vieles von dem, was wir uns damals vorgestellt hatten, haben wir umsetzen können. Manches sogar noch schöner und besser, als ich mir das hätte jemals träumen lassen. Stichwort Gondwanaland. Ja, andere Dinge waren unerwartet, wie die Pandemie. Das hätte ich mir in meinem Leben nicht vorstellen können, was die Pandemie auslösen kann und wie sie auch auf so ein langfristiges Projekt wirkt. Und insgesamt vom Fazit blicke ich sehr zufrieden, sehr stolz zurück auf die letzten 25 Jahre, was aber nicht heißt, dass ich jetzt die Hände in den Schoß legen werde.
Ich komme mal auf die Anfänge zurück. Ich meine, Sie haben sich ja da wirklich ein Brett vorgenommen. Allein, ich komme mal auf den Titel Zoo der Zukunft. Das hat schon Kinoqualität. Also Indiana Jones und der Tempel des Todes, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, Jörg Junold und der Zoo der Zukunft. Nun hat natürlich Zoo der Zukunft nichts Schreckliches und nichts Tödliches, aber trotzdem hat dieser Titel ja eine Größe. Haben Sie sich damals schon gesagt, als Sie den Masterplan entwickelt haben, das braucht eine knallige Zeile und nicht einfach nur langfristige Planung eines zoologischen Gartens unter Gewährleistung der finanziellen Möglichkeiten?
Na, ich glaube, es passt ganz einfach zu unserer Stadt. Und ich habe für mich relativ schnell gemerkt, dass ich selber gerne groß denke. Und ich habe gemerkt, dass ich hier auf offene Ohren treffe. Leipzig und vieles, was in Leipzig entstanden ist, ist einfach durch Großdenken entstanden. Und da war der Begriff Zoo der Zukunft, glaube ich, genau das Richtige. Und hat Appetit gemacht und hat gesagt, wir kleckern nicht, wir klotzen.
Also auch keine Angst vor diesem großen Klotz, der einem natürlich auf die Füße fallen kann.
Nein, gar nicht. Also es hat natürlich eine Weile gedauert, bis wir tatsächlich von einer Grundidee bis zu einem fundierten Plan, bis wir so weit waren. Und da hat natürlich das Planungsteam auch eine Entwicklung durchgemacht. Ich selber auch. Das hat 2,5 Jahre gedauert. Am Ende war ich aber sehr davon überzeugt, dass es nur einen Weg für uns gibt, die Flucht nach vorn, und das möglichst mit einem Anspruch ganz oben zu sein, weil wenn man sich mit dem Zoo Leipzig beschäftigt, mit der Geschichte, mit den verschiedenen Entwicklungsepochen, man einfach feststellen wird, dass wir das immer geschafft haben und dass wir immer gute Tiergärtnerei verbunden haben mit Zeitgeist, mit Geschmack, mit dem, was Bedürfnisse sind der Menschen. Und so hat der Zoo sich immer entwickelt und hat immer quasi gewonnen.
Nehmen Sie uns mal mit auf so eine Reise. Sagen wir mal, Sie haben im Kopf, wie es ungefähr aussehen könnte. Gehen Sie dann in so eine Runde voller neugieriger Sichter und sagen, Leute, das kann ich mir vorstellen. Und ihr sagt mir jetzt bitte, was wirklich geht. Wie schafft man es, das umzusetzen, zu übersetzen in Realität?
Ja, das sind für mich eigentlich die schönsten Runden, die ich habe, diese Kreativrunden. Das war so beim Planungsteam für den Gesamtplan. Dort haben wir uns alle 4 bis 6 Wochen getroffen, ein interdisziplinäres Team, also angefangen von Biologen, Tiergärtner, über Tierpfleger, der dabei war, über Marketing-Experten, ein Planer war dabei, am Ende dann Finanzexperten. Und wir haben tatsächlich den Gedanken freien Lauf gelassen, haben uns auch international umgeguckt, was sind Trends, haben uns viel beschäftigt mit Freizeiteinrichtungen, nicht nur mit dem Zoo selbst, aber auch mit Zoos. Wo passieren Investitionen? Warum passieren die? Wie groß sind die? Und hatten immer den Anspruch, dass wir nicht kopieren wollen, sondern unseren eigenen Weg gehen wollen. Und es ist in der Tat so, dass man am Anfang, und das mache ich heute noch so, in diesen Runden immer sage, alles ist erlaubt, jede Idee darf auf den Tisch kommen. Und wir denken erstmal nicht an Beschränkungen, warum geht was nicht. Oder wir denken nicht daran, dass wir vielleicht zu wenig Geld haben, sondern wir überlegen erstmal, was ist das Ideal? Und da kommen dann die besten Ideen zustande. So ist zum Beispiel der Unterwasserblick bei den Elefanten zustande gekommen. Ja. So ist die Bootsfahrt bei Gondwana zustande gekommen. Und so sind viele andere Dinge zustande gekommen bei Projekten, wo wir immer gesagt haben, erstmal freies Denken. Und dann am Ende, wenn wir über Beschränkungen reden, dann picken wir uns trotzdem noch das raus, was uns von anderen unterscheidet.
Und klappt das von Anfang an? Ich kenne ja auch Runden, wo man über irgendwas diskutiert und das berühmte Brainstorming macht, aber man merkt sofort, die Leute wissen zwar, es geht jetzt um Freidenken, aber man merkt sofort, da ist eine Schere im Kopf, dass man die erstmal lösen muss. Also war das sofort da, dass die Leute dir begeistert mitgegangen sind?
Also ich habe gute Erfahrungen gemacht und wir haben hier halt gute Leute.
Ja, 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 genau.
Und ich sehe mich dort auch in der Verantwortung, eben Bedingungen zu schaffen, wo dieses freie Denken möglich ist. Und dass man eben nicht Angst haben braucht, was Falsches zu sagen, sondern einfach sagt, hey, die verrückteste Idee, die ich mir vorstellen kann, und die packe ich mal hier auf den Tisch. Mhm. Und ich habe da von Anfang an eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Na gut, hab vielleicht das Team auch natürlich zusammengestellt, aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass das völlig außerhalb der Vorstellungskraft war, sondern wir haben tatsächlich alles diskutiert.
Wie darf man sich denn das architektonisch vorstellen? Ich meine, Sie bauen ja hier jetzt kein Mehrfamilienhaus, sondern etwas, was sicherlich nur Spezialisten können. Wie viele Leute gibt es denn überhaupt, die sich sowas zutrauen, sowas können?
Naja, also in Europa gibt es vielleicht eine Handvoll Architekturbüros, die das in der Qualität können, wie wir das im Kopf haben. Und die haben sich von der Gestaltung ein Stück weit von der modernen Industrie- oder Büroarchitektur verabschiedet und gehen ihren Weg halt in der naturnahen Gestaltung und möglichst authentischen Nachbildung von Lebensräumen. Und wir haben uns am Anfang relativ schnell darauf geeinigt, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen nicht ein modernes Bürogebäude, moderne Architektur und das Tier steht dann verloren drin, sondern wir wollen das Tier möglichst so einbetten, dass man es erlebt als Gast, dann als späterer Zoobesucher, als wäre es tatsächlich im angestammten Lebensraum. Und da müssen Sie tatsächlich die Experten suchen, die das mitmachen, weil nicht jeder Architekt macht das mit.
Das glaube ich Ihnen gern. Ist man dann sogar in dieser Luxussituation, dass Sie quasi aus mehreren Ideen etwas auswählen können? Also das ist wie so ein Kind im Bonbonladen. Oh, das ist toll, das wäre auch toll. Oder ist man froh, dass es überhaupt etwas gibt, was den eigenen Vorstellungen gerecht wird?
Naja, was wir auch gemacht haben von Anfang an, ist immer ein kleiner Wettbewerb.
Ja.
Wir haben uns dann mögliche Büros eingeladen, haben eine Art Briefing geschrieben, also die Anforderungen, den Anforderungskatalog, und haben dann präsentieren lassen in einem Architekturwettbewerb oder einem Ideenwettbewerb. Das haben wir verschiedentlich gemacht. Und ich muss sagen, auch wenn man im Planungsteam Vorstellungen sich erarbeitet hat, so ein Wettbewerb bringt dann immer noch mal ganz neue Ideen mit sich. Also ich sag mal ein Beispiel. Wir haben lange getüftelt, wie wir den Eingangsbereich gestalten. Architektur, die Kongresshalle ist ein Statement. Dann haben Sie daneben Gründerzeithäuser und Sie brauchen eigentlich Platz, den Sie nicht haben. Gegenüber war schon das erste Parkhaus mit der Bambusfassade, was, sage ich mal, vom Eindruck her ein völliger Bruch ist, was aber klar macht, da geht es um Natur durch die natürlichen Baustoffe. Und in diesem Bereich wollten wir Ein- und Ausgang trennen und einen großen Platz schaffen. Und ich selber bin überhaupt nicht drauf gekommen, dass man einfach die Patte nimmt und sie zudeckelt zu einem Teil und damit eine Platzsituation, eine neue Platzsituation schafft, wo man einfach wieder Platz hat. das hat der Wettbewerb zutage gebracht. Und deswegen haben wir dann mit dem Büro tatsächlich auch diesen Teil Ausgangsbereich Flamingo Lagune verwirklicht.
Da spreche ich gleich mal diese Innenstadtlage an. Ich meine, man braucht ja immer Kreativität hier, weil es sind einem ja Grenzen aufgezeigt. Macht das manchmal vielleicht sogar leichter, so dass man eben nicht wie irgendwo am Rande der Stadt sagen könnte, ja, dann nehmen wir noch das Grundstück dazu und das Grundstück. Macht das nochmal extra kreativ?
Naja, es macht immer dann oder es wird dann schwierig und anspruchsvoll, wenn Sie am Zoorand sind, in Richtung Stadtgebiet. Und das ist natürlich hochsensibel. Da sind denkmalgeschützte Bauten, da ist eine Umgebung, da ist Verkehrsinfrastruktur und das haben Sie alles zu berücksichtigen. Und bei den Randlagen war es für uns dann schwierig, einen Ausgangsbereich, auch Gondwanaland hat so eine exponierte Lage. Ja. Was dann drin im Zoo ist und Richtung Natur geht, da waren wir uns relativ schnell einig, weil wir auch keine Hochhäuser dorthin bauen wollten, sondern natürlich die Natur immer sprechen lassen wollten. Und ich glaube, bei der Kiwara-Savanne ist uns das sehr, sehr gut gelungen, dass wir die Weite, die natürlicherweise gegeben ist durch das Rosental, obwohl eine Grenze da ist zum Zoo, die man aber als Besucher nicht wahrnimmt und schaut in die Weite wie in die wirkliche Savanne, so dass wir dort das Natürliche einfach genutzt haben.
Ich komme nochmal auf die Ursprungsidee zurück. War das jetzt einfach, weil Sie die Idee hatten, der Zoo sollte anders werden oder gab es auch Zwänge? Also musste im Zoo Leipzig was passieren, damit er zukunftsfähig wird?
Es musste dringend was passieren. Die baulichen Gegebenheiten waren schlecht. Es gab ein Gutachten vom Hochbauamt von 1995, was nur den Erhaltungsaufwand für die Gebäude, die da standen, mit 100 Millionen D-Mark beziffert hat. Und da hätten wir keinen Qualitätssprung gemacht, sondern wir hätten uns nur in der Instandhaltung bewegt. Es gab mittlerweile das sogenannte Haltungsgutachten, das war das erste für Säugetiere, aus dem Jahr 1996. Und dort gab es für einige Tierhaltungen geduldete Übergangsfristen. Da ist das Tieraffenhaus zu nennen, da war das Raubtierhaus zu nennen, heute Entdeckerhaus. Ja. Da war aber auch die Elefantenhaltung dabei, also exponierte Tierhaltungen, wo Grenzen gesetzt waren. Und das im Komplex, also schlechter Bauzustand, Grenzen für moderne Wildtierhaltung, das zwang unbedingt zum Handeln. Und da gab es verschiedene Optionen. Also entweder man speckt ab, backt kleine Brötchen. Es war damals schon klar, dass die Max-Planck-Gesellschaft mit uns gemeinsam das Pongoland verwirklichen will.
Ja.
Dann hätte man alles ein bisschen kleiner gemacht. Oder man denkt ganz groß und sagt, wir wollen ein führender Zoo in der Welt sein. Da braucht es richtig Investitionen.
Also hat dieser Druck auf den Kessel am Ende auch bei Überzeugungsarbeit schon geholfen?
Klar, er hat geholfen und es war, glaube ich, vielen Menschen klar, dass man dauerhaft den Zoo so nicht halten kann.
Ja.
Es war allerdings sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit notwendig im politischen Raum, dass der Zoo neben den vielen anderen Problemen an der Prioritätenliste nach oben rutscht. Das war nicht einfach.
Dann nehmen wir mal Gondwanaland. Das ist ja nun tatsächlich der absolute Wahnsinn, der ja auch international seinesgleichen sucht. So ein Projekt zu verwurzeln und die Leute davon zu überzeugen, stelle ich mir schwierig vor, wenn man ja selber das eigentlich noch gar nicht vor Augen hat. Oder ist Gondwanaland so, wie es jetzt ist, das, wovon Sie auch geträumt haben?
Also in Teilen schon.
Ja.
Alles, was wir drin sehen an Tierhaltung, die Art und Weise der Baumwipfelfahrt, das habe ich mir alles so vorgestellt.
Ja.
Letzten Endes die Umsetzung und die Architektur und, sage ich mal, wo es jetzt steht, am Rande des Zoos zur Pfaffendorfer Straße, das war von Anfang an nicht so klar. Wir hatten die Idee, Gondwanaland ins Zentrum des Zoos zu setzen, im Scheitelpunkt der drei Kontinente. Ich bin aber heilfroh, und das ist ein Ergebnis der Leipziger Olympia-Bewerbung, dass die Industriebrache, die vor dem Zoo lag, das ehemalige Orsta-Hydraulikgelände, dass das von der Treuhand an uns überging. Im Zuge der Olympia-Bewerbung sind einige Grundstücksfragen tatsächlich nochmal bereinigt worden in Leipzig. Und da hat der damalige Baudezernent, dem wir auch viel zu verdanken haben, Herr Düttke-Daltrup, gut aufgepasst mit. Und er gemeinsam mit dem Finanzdezernenten, die haben dafür gesorgt, dass wir das Grundstück kriegen. Und dann haben wir nochmal neu gedacht und haben Gondwanaland quasi so entwickelt, wie das heute dasteht. Es ist ein Stückchen größer geworden, ist aber auch, glaube ich, eindrucksvoller geworden. Und in der Tat ist es so, dass die Tippeltappeltour den Oberbürgermeister als erstes zu überzeugen, mal 50 Millionen zu investieren, ja. Dann auch den Fördermittelgeber, das war der Freistaat Sachsen, ist nicht einfach gewesen. Und was wir gemacht haben, oder ich in Person auch, ich bin mit dem Baubürgermeister und auch dem zuständigen Sachwalter für die Fördermittel nach England geflogen, habe mir das Eden Project angeguckt in Cornwall. Das ist eine reine Pflanzenhalle, aber auch tropischer Regenwald. Ja. Und habe gesagt, guck mal hier, das sind etwa von der Größenordnung, aber nur mit Tieren noch und eben nicht rein botanisch. Das könnte Gondwanaland werden. Ja. Also, sowas hat natürlich auch geholfen.
Ich wollte gerade sagen, sowas verbildlichen zu können, ist ja toll. Trotzdem ist die Umsetzung, stelle ich mir so eine kreative Runde ja nur noch abenteuerlicher vor, weil es gibt ja nicht das klassische Beispiel, wie es läuft. Am Ende muss man auch sagen, die Idee ist doch wirklich zu 100% aufgegangen, oder? Gibt es irgendeine Stelle, wo Sie sagen, die Stellschraube hätte man eher sehen müssen bei Gondwanaland?
Also kleine Stellschrauben gibt es immer, ja. Aber das große Ganze ist natürlich komplett aufgegangen und da wüsste ich auch nicht, ob wir das hätten besser machen können. Im Gegenteil, ich glaube, bei der Baukostenentwicklung, die wir jetzt im Moment haben, auch bei, sage ich mal, noch mehr Vorschriften, die wir haben heute, wäre es unheimlich schwieriger geworden, der Genehmigungsprozess, aber auch, glaube ich, der Umsetzungsprozess. Und wir hätten wahrscheinlich die doppelten oder dreifachen Baukosten für Spezialbauten. Deswegen bin ich heilfroh, dass das die richtige Zeit war, nämlich in einer Zeit, wo wir die ersten Jahre schon Erfahrung gesammelt hatten. Wir hatten immerhin schon ein Pongoland gebaut, wir haben eine Kiwara-Savanne gebaut, einen Elefantentempel. Und in der Phase, wo das Team die Erfahrung hatte, haben wir dann Gondwanaland draufgesetzt. Und das war natürlich riesengroß, riesenkomplex. Aber ich war hundertprozentig überzeugt, dass es nur ein Team geben kann, was das schafft, ja, in der Zeit, dass das das Leipziger Team ist. Und wir haben uns gute Leute geholt.
Ja, das Feuer hat sich ja offensichtlich auch übertragen. Sie sprachen schon die Baukosten an. So ein Projekt, wenn man das umsetzt, stößt natürlich immer irgendwo wieder auf Widerstände. Was sind denn so Sachen, denen man ausgesetzt wird? Zum Beispiel, also wenn ich mich erinnere, Gondwanaland kommt mir im Nachhinein immer vor, als wäre es ein Ritt gewesen, hätte alles funktioniert. Jetzt zum Beispiel aber beim Terrarium kommt immer wieder, aber das dauert noch ein Stück, weil da gibt's das und das Problem, das und das Problem. Was sind denn so Probleme, auf die man stößt, wenn man sowas umsetzt?
Naja, bei Gondwanaland war es ganz konkret, mit dem Rohbauer hatten wir Schwierigkeiten, den haben wir auch gewechselt zwischendurch. Das ging relativ geräuschlos, das hat man draußen gar nicht so mitbekommen.
Ja.
Das größere Problem war aber die Stahlkrise, die wir hatten im Jahr 2008. Da sind Olympische Spiele in Peking gewesen 2008 und Peking, China, hat riesige Projekte umgesetzt und hat damit die Weltmarktpreise für den Stahl nach oben gebracht.
Leergesaugt alles.
So ist es. Ja. Es gab keinen Stahl und den es gab, der war teuer. Sodass wir also in 2008, als wir vor der Vergabeentscheidung für die Konstruktion standen, etwa 10 Millionen Mehrkosten hatten, nur für das Dach.
Ja.
Und das war natürlich ein Riesenproblem, weil wir hatten schon zweimal ausgeschrieben, es war Sommerpause und der Oberbürgermeister musste eine Einzelentscheidung treffen ohne Stadtrat, was er nie gerne macht und was politisch auch nicht einfach ist, wo ich aber mit ihm im Zimmer vereinbart habe, ich halte öffentlich den Kopf hin, wenn er das unterstützt, und so haben wir es auch gemacht. Die 2-3 Wochen Bildzeitung musste ich dann aushalten.
Ja, ja, ist klar.
Am Ende haben wir aber natürlich das Finanzierungskonzept tatsächlich wieder geschafft und die Stadt Leipzig, auch das gehört zum Projekt dazu bei Gondwanaland, hat von den 68 Millionen, die es am Ende gekostet hat, etwa nur 15 Millionen sich beteiligt. Ne? Den Rest haben wir über Fördermittel, über Förderverein, über andere Liquidität, die wir selber uns erarbeitet hatten und am Ende auch Kredite selbst finanziert.
Und was ist beim Terrarium jetzt zum Beispiel das Problem? Was Ähnliches? Geht es hier auch wieder um Kosten? Oder wie schwierig ist es zum Beispiel auch immer, Firmen zu bekommen für so eine Spezialgeschichten?
Also mein Gefühl ist, dass es mit den Firmen einfacher war vor 20 Jahren.
Okay.
Dass die Prozesse noch mehr funktioniert haben. Zum Teil sind Lieferketten nicht mehr in Ordnung. Also wenn uns ein Schlosser, der das Dachtragwerk baut, sagt, er kriegt nicht rechtzeitig den Stahl geliefert, dann stimmt da irgendwas nicht.
Ja, ja.
Also auf welcher Seite, weiß ich nicht genau. Jedenfalls sind die Prozesse weniger zuverlässig, als wir das noch kannten vor 20, 25 Jahren. Ja, es sind Vorschriften auch strenger geworden. Arbeitsschutz, ja. Brandschutz, bis hin zum Denkmalschutz, Artenschutz, alles ist komplexer geworden und macht natürlich Bauen zum einen nicht preiswerter, sondern das hat alles ein Preisschild.
Ja.
Und zum anderen sind die Prozesse eben auch langsamer und wenn eine Störung reinkommt, sind die Folgen meist größer. Also das ist etwas, das müssen wir als Gesellschaft uns natürlich durch den Kopf gehen lassen, ob wir das so wollen.
Ja.
Mein Eindruck ist, dass wir ein sehr hohes Sicherheitsdenken haben und dafür die Wettbewerbsfähigkeit, wenn Sie sich umgucken, international, ja, die Projekte entstehen, auf der Strecke bleibt.
Das klingt so, als würden Sie sich heute so ein Projekt wie Zoo der Zukunft nicht mehr zutrauen, also in seiner Gänze überhaupt erstmal auf die Reise zu schicken?
Das stimmt nicht.
Das hab ich falsch gelesen in Ihren Worten.
Das würde ich mir heute selbstverständlich auch wieder zutrauen. Es wäre wahrscheinlich nur anders. Wir müssten anders herangehen. Und ich bleibe bei meiner Maxime, wenn das Konzept gut ist, findet es sowohl politisch als auch von der Finanzierung einen Weg.
Wir haben über die Architekten schon gesprochen. Gerade Baufirmen. Gibt es denn da viele, die sowas machen? Also ich meine zum Beispiel so einen künstlichen Felsen, das braucht dann auch wieder Fantasie. Das ist ja eigentlich schon Kunst, die da hergestellt wird. Gibt es da viele, die da Schlange stehen und sagen, sowas will ich mal als Prestigeprojekt haben, oder müssen sie motivieren?
Also auch da gibt es nicht viele. Das ist ähnlich wie bei den Architekten, gerade was die Kunstfelsszene angeht. Auch da gibt es vielleicht 5 bis 10 Firmen in Europa, die wir mittlerweile auch kennen, wo wir die Qualitäten kennen. Und unter denen gibt es welche, sagen wir mal, wo wir wissen, die sind wettbewerbsfähig. Dann haben wir jetzt eine lokale Firma zum Beispiel bei Feuerland, mit denen wir auch bei Gondwanaland schon gebaut haben, wo wir wissen, die Qualität stimmt. Also das ist in der Tat so, aber auch im Landschaftsbau, also nicht nur beim Kunstfelsen. Kunstfelsen ist eine eigene,
ja,
ist noch eine eigene Geschichte, aber der gesamte Landschaftsbau, auch da gibt es Spezialfirmen und da ist eine Firma mit uns mitgewachsen, ein Landschaftsbauer, der heute auch in anderen Zoos baut und das Know-how, was er bei uns mitbekommen hat und sich mitentwickelt hat, auch in anderen Zoos verwirklichen kann.
Haben Sie im Rahmen vom Zoo der Zukunft quasi auch so eine Zulieferindustrie mit hinter sich hergezogen? Nein, so weit geht's dann nicht.
Also Zulieferer vielleicht nicht, aber zumindest Landschaftsbau, würde ich sagen. Aber auch Kunstfelsen hat sich mitentwickelt, also insbesondere hier bei uns in der Region. Aber zum Beispiel auch Dienstleister, die wir haben, wie unsere Gastronomen. Also
ja,
auch,
ja,
ein großer Gastronom von uns ist heute in 10 unterschiedlichen Zoos in Deutschland unterwegs, weil das Konzept gut ist, weil seine Gestaltung gut ist und weil das andere Zoos auch erkannt haben.
Nun sind Sie ja nun definitiv auch durch Ihre anderen Funktionen in der Welt immer unterwegs, auch in anderen Zoos. Gibt es jetzt überall Zoos der Zukunft? Also die sich auch so mit so einem Masterplan dekorieren und sagen, da, genau das wollen wir auch schaffen?
Also es gibt auf alle Fälle Zoos, die auch Masterpläne haben und, ja, das vielleicht sogar mehr als vor 25 Jahren. Denn jeder Zoo muss sich mit seiner Zukunft beschäftigen und jeder Zoo ist immer auch eine große Immobilie, die entwickelt werden muss. Und auch das ist, glaube ich, keine Binsenweisheit. Ein Zoo wird auch nie fertig. Denn wenn man nach 25, 30 Jahren mal rum ist mit so einem ganzen Zyklus, wird man sich natürlich über die nächsten 20, 30 Jahre Gedanken machen. Also es gibt Lebenszyklen, aber es gibt immer eine Weiterentwicklung. Und ich glaube, das wird auch so bleiben, wenn man also Zoo-Management so versteht, dass man sich immer entwickeln muss, wird das so bleiben.
Aber es ist jetzt keine Hektik, sagen wir mal, wie in der Modeszene, wird jetzt nicht aufkommen. Oder hat sich Tierhaltung auch in den letzten 20 Jahren noch mal besonders verändert? Also den Sprung damals in das, was Sie entwickelt haben, den kann man ja nachvollziehen, den, ja, sieht jeder vor Augen. Aber gibt es da jetzt auch schon wieder neue Erkenntnisse, die es noch mal eine Änderung nötig machen würden?
Also es wird natürlich immer schwieriger. Und der eigentliche Wettbewerb in Anführungsstrichen von den großen, guten Zoos, der besteht darin, wie bin ich denn immer besser und was kann ich neu entdecken und wo bin ich innovativ. Und da wird die Luft natürlich dünn irgendwann. Und in der Tat ist es so, dass wir vor 25 Jahren mehr den Druck hatten, gute Bedingungen für unsere Tiere zu schaffen und viele Gebäude und Anlagen, die halt verschlissen waren, auch und mit einer begrenzten Lebenszeit und mit Havarien, die wir ständig hatten, dass wir dort erstmal zu Rande kommen. Und da muss ich sagen, sind wir jetzt entspannter. Und wenn wir jetzt eine neue Anlage planen, das dauert mal ein Jahr oder ein halbes Jahr länger, dann ist es nicht ganz so schlimm wie am Anfang, sondern das kriegt man besser natürlich gemanagt. Auf der anderen Seite, wenn Sie so einen offensiven Weg gehen, wie wir das tun, gibt es natürlich immer auch wirtschaftliche Zwänge. Länger bauen heißt teurer werden. Und deswegen versuchen wir schon, auch Pläne einzuhalten und auch irgendwie ins Ziel zu kommen.
Kommen wir mal auf das zweite große Anliegen des Zoos, ja immer der Artenschutz und die Botschafterrolle. Hat die Art und Weise, wie Sie diesen Zoo entwickelt haben, auch für mehr Vertrauen, sagen wir mal, in anderen Ländern gesorgt? Also es gibt ja einige, die sehr restriktiv sind mit ihrem Tierbestand, das eigentlich nicht in anderen Zoos sehen wollen. Haben Sie da offene Ohren gefunden?
Ja, unbedingt. Also ein Vertrauen gibt es schon. Man traut uns zu, dass wir das Handwerk können, Tiere halten, dass wir, auch wenn wir ein neues Projekt haben, einen Qualitätsanspruch haben, den wir entsprechend umsetzen. Ich denke, das auf alle Fälle. Wichtig, Gondwanaland haben wir mehrfach genannt, ist, damit haben wir natürlich auch weltweit gezeigt, dass wir zu den führenden Zoos gehören. Und es waren viele Direktoren, Management, Verantwortliche, Aufsichtsräte, Eigentümer bei uns und haben sich angeguckt, was wir hier machen, um auch in Erfahrungsaustausch zu treten. Das geht über den ganzen Erdball. Und ich habe mich immer gefreut, dass wir insbesondere in Amerika auch Fuß gefasst haben, Nordamerika, dass ich dort auf einem Strategie-Meeting der Direktoren einen Vortrag halten durfte über den Zoo der Zukunft. Das war dann der Ritterschlag für uns. Also das ist schon, glaube ich, etwas, was sehr wertvoll ist und was dann natürlich auch dazu führt, dass wenn wir mal auch im Tierbestand Entscheidungen treffen müssen, die eine oder andere Tür natürlich leichter aufgeht.
Ich komme immer noch mal auf die Ausgangssituation zurück. Ich glaube, auch Sie haben damals nicht gedacht, dass es wirklich in 20 Jahren durch sein würde, dieser Zoo der Zukunft. Oder haben Sie auch in Ihrem Ehrgeiz gesehen, also bis 2020, das schaffen wir tatsächlich?
Ja, das wollte ich schon. Wir haben ja, der erste Masterplan ging nur 15 Jahre.
Ja.
Und dann kam die Olympia-Bewerbung, wo wir mal gesagt haben, da müssen wir vielleicht sogar noch schneller sein, wenn wir Olympiastadt werden. Das war auch, sage ich mal, Ende der 90er noch die Aufbruchzeit nach dem Fall der Mauer, friedliche Revolution. Und die 90er Jahre, die waren in der Tat, was Entscheidungen anging, Entscheidungswege, unheimlich schnell. Die waren auch, sage ich mal, spannend und da ist immer was Neues passiert. Ja. Die Stimmung war auch gut in der Stadt.
Ja.
Und auf der Welle sind wir natürlich mitgeschwommen. Wenn Sie mich heute fragen, ob das durch gewesen wäre oder nicht, die 20 Jahre, also ich sag mal, mit 20 Jahren habe ich eigentlich im Stillen immer so gerechnet.
Ja.
Plus, minus 5 Jahre, das spielt am Ende keine Rolle. Corona zum Beispiel hat uns auch 2-3 Jahre gekostet,
ja.
Was aber, wenn der innere Kompass stimmt, glaube ich, nicht so schwierig ist. Und wir sehen ja heute, dass es uns nicht geschadet hat, sondern im Gegenteil. Die Gäste waren nach Corona, die Gästezahlen 2 Jahre sogar höher als vor Corona, was für mich der Beweis ist, dass wir immer noch gefragt sind und dass wir tatsächlich das Richtige tun.
Sie haben damit natürlich auch einen Standard gesetzt. So ein Projekt wie Feuerland, das hätte vor 20 Jahren, hätten wir das genauso empfunden, wie es Gondwanaland ist. Nun steht aber dieser Riese schon da, dieser Gigant. Und irgendwie wird dann Feuerland schon so als selbstverständlich gesehen. Erleben Sie das auch? Tut Ihnen das dann eventuell weh?
Naja, es ist eben nicht selbstverständlich.
Ja,
Feuerland ist ähnlich wie Gondwanaland ein hochkomplexes Projekt und ein Unikat. Und wenn Sie heute den Rohbauer fragen, der hat manchmal auch graue Haare gekriegt, weil er sagt, das ist so kleinteilig und da sind so viele Versprünge drin. Das ist eben nicht eine Standardwand eines Wohnhauses oder eines Bürohauses, sondern wir wollen am Ende Natur dort haben. Man soll also den Beton gar nicht mehr sehen oder nicht mehr als Beton wahrnehmen. Und das ist komplex. Und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr anspruchsvoll.
Aber das müssen Sie den Leuten auch immer mal wieder in Erinnerung rufen, oder?
Denn es ist nicht selbstverständlich. Also bei Fachleuten kriegt man da eher Verständnis. Ich glaube aber, wer heute mal auf so einer Baustelle war und mal eine Baustellenführung mitgemacht hat, der kriegt da auch Respekt davor. Und der sieht, dass wir dort etwas ganz Besonderes wieder vorhaben.
Natürlich, wir haben alle nicht unbegrenzte Zeit in unserem Berufsleben und das Projekt Zoo der Zukunft nähert sich ja unwiderstehlich tatsächlich auch Ihrer persönlichen Zeit, wo Sie sich Ruhestand gönnen können. Finden Sie das eigentlich ganz gut, diese gemeinsame Entwicklung, so nach dem Motto, ich kann ja am Ende einen leeren Schreibtisch übergeben oder wie Sie vorhin schon sagten, es geht ja sowieso immer weiter?
Naja, also wenn das gewünscht ist und ich habe zumindest die Signale auch von Eigentümer der Stadt, werde ich mich natürlich auch für die Zukunft noch einbringen und wir werden natürlich auch über das Jahr 2028 hinausdenken. Aber ich glaube, dass dann, wenn mal Staffelstab übergeben wird, auch der oder diejenige, die den Zoo mal übernehmen, eine gewisse Freiheit brauchen und sich auch einbringen sollten und auch sicherlich sich einbringen wollen. Deswegen glaube ich, ist es ganz gut, dass sich das fügt und dass Gestaltungsmöglichkeit für die Zukunft auch da bleiben. Aber wenn es gewünscht ist und wenn es Sinn macht, werde ich mich gerne auch noch einbringen.
Haben Sie denn zu Hause sowas wie einen kleinen Zoo der Zukunft-Schrein, wo eben noch der Drucker steht, mit dem Sie damals den entscheidenden Plan ausgedruckt haben oder eben noch die Mappe, mit der Sie es präsentiert haben? Haben Sie Erinnerungsstücke gesammelt?
Also so eine Originalmappe habe ich tatsächlich noch.
Die
mit der wir in den Stadtrat gegangen sind und wo am 14.06.2000 dann dieser historische einstimmige Beschluss gefallen ist. In der Tat habe ich den und das eine oder andere Utensil natürlich auch, was wir mal herausgegeben haben an Werbematerialien oder an anderen schönen Sachen.
Was können Sie denn selbst so mitgeben? Es klingt für mich nach wie vor so, als würden Sie sagen, wenn du so eine Idee hast, mach sie. Lass dich nicht davon abhalten. Nun sind Sie jetzt auch 20 Jahre weiter im Leben. Man wird gesetzter, vielleicht auch manchmal ein bisschen scheuer gegenüber großen Aufgaben. Aber es klingt so, als würden Sie es auch jedem nochmal empfehlen, wenn er so eine Idee hat.
Ja, unbedingt. Also es gibt so ein paar Maxime oder ein paar Leitlinien, die ich selber so in meinem Kompass habe. Und dazu gehört auf alle Fälle das, was man tut, egal in welcher Branche oder wo, man muss es immer gut tun. Und es muss eine Basis haben, es dürfen nicht irgendwelche Versprechungen sein oder irgendwelche Lügen sein, sondern es muss eine Basis haben, es muss realistisch sein, darf trotzdem Grenzen überschreiten, aber es darf nicht komplett unrealistisch sein. Dann glaube ich, kann man auch was Großes entwickeln und man muss natürlich immer offen sein für Neues und tatsächlich auch beobachten, wie entwickelt sich ein Markt, wie entwickeln sich Bedürfnisse und wie gehe ich darauf ein, auch in Projekten. Das, glaube ich, bleibt immer gleich, das gebe ich auch meinen Kindern mit. Also dieses Redliche und dann aber auch fleißig sein und dann kommt der ein oder andere Glücksmoment dazu, den man natürlich erkennen muss. Aber am Ende bleibt so, wenn man sich selbst treu bleibt und die guten Ideen hat und ein gutes Team sich dann schafft, dann kann man das schaffen.
Herr Junold, das nehme ich auch als Maxime für diesen ETC-Podcast und seinen weiteren Fortgang mit. Herzlichen Dank, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben, für diese kleine Ausführung zum Zoo der Zukunft. Und es wird definitiv nicht unsere letzte Anfrage für den Podcast gewesen sein. Natürlich weiterhin viel Glück, dass es so weitergeht, wie Sie es auch vorstellen. Da sind wir uns ziemlich sicher, aber trotzdem, ein bisschen Glück gehört immer dazu. Vielen Dank, Herr Junold.
Ja, herzlichen Dank auch.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.